Wenn man die Apostelgeschichte aufmerksam liest, merkt man, wie still und unscheinbar große Wendepunkte in Gottes Handeln beginnen. Zwischen Verfolgung, Ortswechseln und unspektakulären Diensten bereitet der Herr einen neuen Abschnitt seines Werkes vor, Weg von Jerusalem, hinein in die Welt der Völker. In Antiochia wird sichtbar, dass Christus seine Gemeinde nicht auf Herkunft, Status oder Organisation baut, sondern auf vom Geist geformte Menschen, durch die er sein Leben weitergibt. Ein neuer Wendepunkt in Gottes Bewegung. Antiochia tritt in der Apostelgeschichte leise, aber mit großer Tragweite ins Bild. In Jerusalem hatte der Herr sein Werk begonnen, mitten im Herzen der jüdischen Religionsgeschichte, dort war Pfingsten, dort predigte Petrus, dort wuchs die erste Gemeinde. Doch das Evangelium, das in Jerusalem ausgegossen wurde, bleibt nicht an Jerusalem gebunden. Ein Satz wie ein Wendepunkt fasst eine ganze Etappe zusammen, das Wort Gottes jedoch wuchs und mehrte sich. Während in Judä Verfolgung tobt, Jakobus getötet und Petrus gefangen wird, wächst und mehrt sich das Wort, und seine Bewegung nimmt eine neue Richtung. Mit der Gemeinde in Antiochia lenkt der Herr den Blick von der religiösen Hauptstadt Israels auf eine heidnische Metropole, von der jüdischen Welt auf die Welt der Nationen. Der Abschnitt der Apostelgeschichte, der von der Ausbreitung handelt, hat zwei Hauptteile, die Ausbreitung in Jerusalem, Judäe und Samaria durch den Dienst der Gruppe um Petrus und die Ausbreitung in Kleinasien und Europa durch den Dienst der Gruppe um Paulus. Apostelgeschichte 12:25 ist eine Fortsetzung von 11:30, das zusammen mit den vorangehenden Versen ab 11:22 den Bericht über Paulus, vollständige Einführung in seinen apostolischen Dienst bildet. Der Abschnitt von 11:19 bis 12:25 ist eine Übergangsaufzeichnung zwischen dem apostolischen Dienst des Petrus an den Juden in den Kapiteln 2 bis 11 und dem apostolischen Dienst des Paulus an den Nationen in den Kapiteln 13 bis 28. Die Übergangsverse verbinden die beiden Linien. In Apostelgeschichte 11 bringen Gläubige aus Zypern und Kyrene das Evangelium nach Antiochia. Barnabas wird von Jerusalem dorthin gesandt, holt Saulus aus Tarsus, und gemeinsam dienen sie der jungen Gemeinde. Was äußerlich wie eine pragmatische Entlastung Jerusalems aussehen könnte, ist in Wahrheit der Beginn einer neuen Phase in Gottes Geschichte. Hier wird Saulus in seinen Dienst eingeführt, hier reift die Gemeinde, aus der später das gezielte Aussenden von Arbeitern zu den Nationen hervorgeht. Es ist auffällig, dass dieser strategische Wendepunkt nicht in einem Tempel, nicht in einem der anerkannten religiösen Zentren geschieht, sondern in einer von Handel, Kultur und Völkervielfalt geprägten Stadt. Darin wird sichtbar, was Gott schon Abraham zugesagt hatte und was in Christus voll aufscheint, sein Heilsplan umfasst alle Geschlechter der Erde. Das Evangelium verlässt nicht Israel, um die Nationen zu ersetzen, es geht von Israel aus zu den Nationen, um beide in Christus zu einem neuen Menschen zu formen. Antiochia ist damit mehr als ein geografischer Punkt auf der Missionslandkarte, es ist ein geistlicher Hinweis darauf, wie frei der Herr sich seiner Werkzeuge bedient. Er ist nicht an unsere Traditionen gebunden, nicht an die Orte, die wir für geistlich halten. Dass er eine kosmopolitische Stadt wählt, macht Mut, die eigene Umgebung anders zu sehen, der Arbeitsplatz, die Universität, die Nachbarschaft können zu Orten werden, an denen der Herr seine Geschichte weiterschreibt. Auch unsere persönliche Biografie kennt solche Antiochia-Momente, Zeiten, in denen der Herr uns aus vertrauten, vielleicht religiös geprägten Sicherheiten herausführt und neue Räume eröffnet. Wo das Wort Gottes in uns wächst und sich mehrt, entstehen Wendepunkte, die wir oft erst im Rückblick verstehen. Doch schon jetzt dürfen wir davon leben, dass Christus seine Wege kennt, auch wenn er uns an ungewohnte Orte und in überraschende Konstellationen führt. Das Wort Gottes jedoch wuchs und mehrte sich. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Gottes Weg von Jerusalem nach Antiochia zeigt, wie weit sein Blick reicht und wie frei er seine Wendepunkte setzt. Das kann tief entlasten, weder unsere Tradition noch unsere Herkunft begrenzen, was er mit uns vorhat. Wenn er eine heidnische Metropole zu einem Schlüsselort seines Werkes machen kann, dann kann er auch in den gemischten, manchmal widersprüchlichen Lebenszusammenhängen, in denen wir stehen, neu ansetzen. Statt an Vergangenem festzuhalten oder ängstlich an einem geistlichen Jerusalem zu kleben, dürfen wir ihm zutrauen, dass er auch in Übergängen und Verschiebungen treu bleibt. Er, der das Wort wachsen ließ, als scheinbar alles gegen die Gemeinde stand, vermag auch in verborgenen Prozessen unseres Lebens seine Geschichte weiterzuführen. Eine vielfältige, vom Geist geformte Dienerschaft. In Antiochia wird der Leib Christi in seiner Vielfalt greifbar. Die Schrift zeichnet kein abstraktes Organigramm, sondern nennt einfach Namen. Es waren aber in Antiochien, in der dortigen Gemeinde, Propheten und Lehrer, Barnabas und Simon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manan, der mit Herodes, dem Vierfürsten, auferzogen worden war, und Saulus. Hinter diesen Namen stehen Lebensgeschichten, Kulturen, Prägungen, der Levitensohn Barnabas von Zypern, der ermutigende Brückenbauer, Simon mit dem Beinamen Niger, vermutlich von dunkler Hautfarbe und afrikanischem Hintergrund, Lucius aus Nordafrika, Manan, aufgewachsen im Umfeld der politischen Macht, Saulus, der gelehrte Pharisäer und ehemalige Verfolger der Gemeinde. In dieser Gruppe begegnen sich Synagoge und Hof, Provinz und Metropole, Gelehrsamkeit und Alltagserfahrung. Apostelgeschichte 13, 1 sagt, es waren aber in Antiochien, in der dortigen Gemeinde, Propheten und Lehrer, Barnabas und Simon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manan, der mit Herodes, dem Vierfürsten, auferzogen worden war, und Saulus. Die fünf hier erwähnten Propheten und Lehrer stammten sowohl aus den Juden als auch aus den Nationen und hatten einen unterschiedlichen Hintergrund, eine unterschiedliche Bildung und Stellung. Das zeigt, dass die Gemeinde aus allen Rassen und Gesellschaftsschichten besteht, ungeachtet ihres Hintergrundes, und dass die geistlichen Gaben und Funktionen, die den Gliedern des Leibes Christi gegeben werden, nicht auf ihrem natürlichen Status beruhen. Gerade diese Mischung ist kein Zufall, sondern Ausdruck der Wirklichkeit des Leibes Christi. Der Herr setzt seine Gemeinde nicht aus möglichst homogenen Kreisen zusammen, sondern verbindet Menschen, die menschlich gesehen wenig gemeinsam haben. Ihre Einheit entsteht nicht aus Herkunft, Bildung oder Geschmack, sondern aus dem einen Geist, der in allen wohnt. Die geistlichen Gaben, von denen hier die Rede ist, Propheten und Lehrer, werden nicht durch Herkunft, Laufbahn oder Ausbildung definiert. Sie sind Ausdruck dessen, was Christus selbst in seiner Gemeinde wirkt. Barnabas war nicht dadurch ein Prophet, dass man ihn in ein Amt eingesetzt hätte, sondern weil Christus durch ihn tröstend, stärkend, ermutigend sprach. Saulus wurde nicht dadurch Lehrer, dass er einen Titel erhielt, sondern weil seine Christuserkenntnis, gereift durch Offenbarung und Leiden, zur Speise für andere wurde. Damit berührt Antiochia eine empfindliche Stelle unseres heutigen Gemeindeverständnisses. Vieles wird entlang von Ämtern, Abschlüssen und äußeren Qualifikationen organisiert. Die Szene in Antiochia erinnert daran, dass geistliche Autorität vor allem aus geliebter Gemeinschaft mit Christus erwächst und in der Mitte der Geschwister erkennbar wird. Wo eine Gemeinde Raum gibt, dass der auferstandene Herr sich durch verschiedene Gaben ausdrücken kann, entsteht ein vielfältiger, aber organisch verbundener Dienst. Paulus beschreibt dies später so: Aus ihm aber seid ihr in Christus Jesus, der uns geworden ist Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligung und Erlösung. Christus selbst ist der Inhalt der Gaben, sie sind verschiedene Weisen, wie derselbe Herr sich zum Leben der anderen austeilt. Wer sich in dieser Perspektive wiederfindet, wird die eigene Unterschiedlichkeit und die Unterschiedlichkeit der anderen anders wahrnehmen. Nicht alles, was anders ist, ist bedrohlich, vieles davon ist eine Gabe für den Leib. Vielleicht liegt die eigene Berufung nicht in sichtbarer Leiterschaft, sondern im verborgenen Dienst der Ermutigung, der Fürbitte, des Lehrens weniger Personen, und gerade dort entfaltet sich eine prophetische oder lehrende Spur, die der Herr selbst gelegt hat. Antiochia lädt ein, den Blick zu heben, weg von Vergleichen und Rangordnungen hin zu dem einen Haupt, das nach seinem Wohlgefallen verteilt. In dieser Sichtweise wird Vielfalt nicht zur Quelle der Konkurrenz, sondern zum Anlass der Dankbarkeit, und jeder Schritt des eigenen Dienens, wie klein er auch erscheinen mag, bekommt Gewicht vor dem, der den Leib mit vielen Gliedern, aber nur einem Leben baut. Es waren aber in Antiochien, in der dortigen Gemeinde, Propheten und Lehrer, Barnabas und Simon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manan, der mit Herodes, dem Vierfürsten, auferzogen worden war, und Saulus. Aus ihm aber seid ihr in Christus Jesus, der uns geworden ist Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligung und Erlösung. Die bunte Gruppe von Dienern in Antiochia macht Mut, die eigene Biografie als Teil eines größeren Ganzen zu sehen. Keine Herkunft, keine soziale Lage, keine Bildungsbiografie disqualifiziert vom Dienst am Evangelium, wenn Christus selbst das Leben ist, aus dem gehandelt wird. Wo der Blick von menschlichen Maßstäben hin zum Leib Christi und seinem Haupt gelenkt wird, wächst Freiheit, Freiheit, das eigene Maß anzunehmen, und Freiheit, die anderen Glieder nicht zu fürchten, sondern zu schätzen. In einer Zeit, in der Vergleiche und Selbstzweifel viele lähmen, eröffnet Antiochia eine andere Perspektive. Der Herr weiß, warum er gerade dich, mit deiner Geschichte, in diesen Leib hineingestellt hat, und er hat sich nicht geirrt. Der organische Weg statt menschlicher Organisation. Die Entsendung von Barnabas und Saulus aus Antiochia geschieht in einer bemerkenswert schlichten Atmosphäre. Die Gemeinde wird nicht als Versammlung von Planern, sondern von Dienenden beschrieben, während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Kein Protokoll, kein Missionsprogramm, kein Budgetplan tritt in den Vordergrund. Stattdessen eine Gemeinde, die mit dem Herrn beschäftigt ist, und in dieser Ausrichtung wird seine Stimme hörbar. Der Impuls zur Mission entspringt nicht dem Bedürfnis nach Expansion, sondern der Gegenwart des Geistes in einem betenden, dienenden Leib. Unter Christen werden heute Gremien und Komitees eingesetzt, um Gelder zur Unterstützung bestimmter Aktivitäten zu beschaffen. Außerdem gibt es eine Fülle von Organisationen. In Apostelgeschichte 13 ist die Situation jedoch ganz anders. Dort sehen wir keine Gremien, keine Komitees, keine Geldbeschaffung und keine Organisation. Gerade im Kontrast zu vielen modernen Formen kirchlicher Organisation wirkt diese Szene befremdlich und befreiend zugleich. Es ist nicht so, dass äußerliche Strukturen an sich verwerflich wären, aber hier wird deutlich, dass die innere Organik des Geistes das Entscheidende ist. Die Frage, wie Barnabas und Saulus versorgt werden sollen, wie ihre Reisen finanziert werden, wird nicht einmal erwähnt. Der Bericht fährt nur fort, sie nun, ausgesandt von dem Heiligen Geist, gingen hinab nach Seleucia, und von dort segelten sie nach Saipan. Zwischen dem Reden des Geistes und dem Gehen der Diener liegen Fasten, Gebet und eine identifizierende Handauflegung, aber keine Absicherungen, die das Risiko des Glaubens aushebeln würden. Es entsteht der Eindruck, dass der Herr selbst die Verantwortung für das übernimmt, was er initiiert. Paulus' späteres Leben bestätigt dieses Bild. Er kennt Zeiten, in denen er mit eigenen Händen arbeitet, um niemandem zur Last zu fallen. Er kennt Phasen großzügiger Unterstützung durch Gemeinden. Er kennt auch Mangel und Bedrängnis. Sein Weg ist weder eine geistliche Karriere noch eine Erfolgsgeschichte im modernen Sinn, sondern ein Gehen im Vertrauen auf den, der ruft. So kann er schreiben, nicht, dass ich dies der Not halber sage, denn ich habe gelernt, worin ich bin, mich zu begnügen. Diese Gelassenheit entspringt nicht einer stoischen Haltung, sondern einer tiefen Gewissheit. Dort, wo der dreieine Gott durch seinen Geist führt, ist auch seine Versorgung gegenwärtig, vielleicht nicht im Überfluss, aber ausreichend für das, wozu er sendet. Für unser Verständnis von Dienst hat das weitreichende Konsequenzen. Wenn Dienst vor allem als Funktion innerhalb von Strukturen verstanden wird, liegt die Versuchung nahe, ihn über Titel, Stellenbeschreibungen und finanzielle Modelle zu definieren. Antiochia erinnert daran, dass Dienst zunächst ein Ausdruck des inneren Lebens ist. Menschen, die dem Herrn dienen, werden, wenn es Zeit ist, vom Heiligen Geist zu bestimmten Werken ausgesondert. Der Weg ist organisch, Wachstum im Leben, Zunahme im Glauben, Bestätigung durch den Leib, daraus erwächst eine Sendung, die nicht von menschlichen Sicherheiten getragen sein muss. Diese Sicht nimmt dem Dienst nicht den Ernst, aber sie nimmt ihm den Druck, sich selbst ins Werk setzen zu müssen. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Sie nun, ausgesandt von dem Heiligen Geist, gingen hinab nach Seleucia, und von dort segelten sie nach Saipan. Der Blick nach Antiochia stellt die Frage, worauf Dienst gebaut ist, auf Struktur oder auf Leben, auf Kalkulation oder auf das Reden des Geistes. Der organische Weg, den die Apostelgeschichte zeichnet, entwertet verantwortungsvolle Planung nicht, aber er ordnet sie der inneren Bewegung Gottes unter. In einer Zeit, die nach Kontrolle und Absicherung verlangt, kann es befreiend sein, neu zu entdecken, der Herr spricht noch, er sondert noch aus, er trägt noch. Wer sich von dieser Wirklichkeit prägen lässt, wird nüchtern bleiben in allen organisatorischen Fragen und zugleich innerlich bereit, dort Ja zu sagen, wo der Geist ruft, im Vertrauen darauf, dass derselbe Geist, der sendet, auch durchträgt. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass deine Bewegung in dieser Welt nicht von menschlicher Herkunft, Stärke oder Organisation abhängt, sondern von deinem lebendigen Geist und von Menschen, die dir zur Verfügung stehen. Stärke in uns das Vertrauen, dass du auch heute neue Wendepunkte setzen kannst, in unseren Gemeinden, in unseren Städten und in unserem persönlichen Weg. Lass uns den Leib Christi in seiner Vielfalt lieben und achten und lehre uns, unser Maß und unsere Gabe in deinem Licht zu erkennen. Wo du rufst, schenke Glauben statt Angst, Hingabe statt Berechnung und ein Herz, das mehr an deiner Sache als an eigener Absicherung hängt. Erfülle uns neu mit deinem Geist, damit dein Leben durch uns zu anderen fließt und dein Evangelium auch in unserer Zeit Raum gewinnt. Bewahre uns vor Stolz und Menschenfurcht und schenke uns stille Treue in dem Dienst, den du uns anvertraut hast. In allem sei dein Name verherrlicht in deiner Gemeinde, unter allen Völkern. Amen.